Die berühmten Chlorhühnchen, du hast sie erwähnt, sind in Bezug auf das Freihandelsabkommen ja in aller Munde, aber es gibt auch andere wichtige Felder, die Gott sei Dank nicht in aller Munde sind, nur verbal in aller Munde, Gott sei Dank noch nicht in den Mägen. Es gibt aber noch andere wichtige Felder, die betroffen sind, und eines, was nicht ganz so im Fokus steht, aber auch sehr wichtig ist, ist das Thema Kultur und Medien, und deshalb freut es mich nochmal ganz besonders, den Deutschen Kulturrat heute mit Olaf Zimmermann hier begrüßen zu dürfen. Wenn man auf Ihre Internetseite geht, das habe ich mal gemacht, dann haben Sie da eine richtig umfangreiche und informative Schwerpunktrubrik zum Thema TTIP aufgemacht. Warum beschäftigen Sie sich so intensiv mit dem Thema Freihandelsabkommen und warum sehen Sie eine gewisse Gefahr für das Thema Kultur durch TTIP?
Ja, vielen Dank. Die Frage werde ich versuchen zu beantworten. Aber erst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Darüber freuen wir uns sehr, weil es eben nicht selbstverständlich ist, dass der Kulturbereich auch bei diesen Diskussionen mitgedacht wird. Und deswegen finde ich es sehr schön, dass Sie es mitgedacht haben. Ich glaube, das ist wirklich auch ein wichtiges Signal. Als Geschäftsführer des Kulturrates kann ich hier 237 Bundeskulturverbände vertreten. Das Besondere beim Kulturrat ist, dass wir die Künstlerverbände, auch die künstlerischen Gewerkschaften, genauso als Mitglieder haben wie eben auch die kulturwirtschaftlichen Verbände. Das heißt, wir bilden, wenn Sie so wollen, beide Seiten ab. Und das ist mir auch bei dieser Diskussion sehr wichtig, weil Kultur natürlich Ware sein kann, aber sie ist immer eine Ware, die auch noch einen Inhalt zu transportieren hat. Und weil uns das so wichtig ist, dass es eben eine Ware von einem ganz besonderen Charakter ist, deswegen gibt es einfach auch bestimmte Bedingungen. Sie haben davon gesprochen, dass der Markt reguliert werden muss. Bei uns wird er reguliert. Im Kulturbereich wird er verhältnismäßig stark reguliert, und das führt vielleicht zur ersten Antwort hin auf die Frage, die Sie gestellt haben. Wir wollen eine große Vielfalt an kulturellen Waren und Dienstleistungen haben. Und deswegen gibt es einfach eine ganze Reihe von Handelshemmnissen, die kein Betriebsunfall sind. Ja, die haben sich nicht irgendwie eingemogelt, sondern die wollen wir. So zum Beispiel, so ein Handelshemmnis ist die Buchpreisbindung. Das ist so ein klassisches Handelshemmnis. Das ist natürlich ein Handelshemmnis, wenn Sie, egal zu welchem Preis Sie ein Buch, zum Beispiel, indem Sie sehr viele Bücher abgenommen haben, bei einem Verleger gekauft haben, es vielleicht damit auch vergünstigt gekauft haben, trotzdem dürfen Sie es an den Endverbraucher nur zu einem festgelegten Preis verkaufen. Und man kann sagen, naja, ist das denn verbraucherfreundlich? Ich glaube, es ist sehr verbraucherfreundlich, weil nämlich nur deshalb gibt es bei uns so viele Buchhandlungen in diesem Land. Und da sage ich einfach nur, wenn man wirklich den auch optischen Vergleich haben will, Deutschland, Amerika, in dieser Frage finde ich also optisch sehr deutlich, sehr klar. Und wir haben deshalb diese vielen Buchhandlungen und nebenbei auch deshalb diese vielen Verlage, deshalb auch diese vielen Autoren, die für diese Verlage schreiben können, die nachher über die Buchhandlungen verkauft werden, weil wir diese Buchpreisbindung haben. Aber das ist ein Handelshemmnis. Wir haben andere Handelshemmnisse. Urheberrecht. Wir haben ein anderes Urheberrecht als das Copyright-System in den Vereinigten Staaten. Es gibt einfach fundamentale Unterschiede im Urheberrecht, nicht nur in Deutschland, das können wir in Frankreich, in Polen, in Italien schauen, kann der Urheber, das heißt der Künstler, seine Urheberschaft nicht verlieren an einem Werk. Die kann man ihm auch nicht abkaufen. Man kann nur die Nutzungsrechte abkaufen, aber nicht, dass er der Urheber oder die Urheberin eines Werkes. In Amerika gibt das. Im Copyright-System kann der Auftraggeber Urheber werden. Das sind vollkommen andere Grundstrukturen, die wir haben. Und wir haben neben diesen Handelshemmnissen dann noch eine ganze Reihe von speziellen Förderungsmaßnahmen in Deutschland, aber auch in Europa installiert, damit wir eben diese Vielfalt herstellen können. Also es würde in Europa kein Film eine Chance gegen die Hollywood-Blockbuster haben, wenn wir keine europäische oder auch deutsche Filmförderung haben. Aber natürlich ist das ein Handelshemmnis, wenn Sie so wollen, ja, weil es natürlich anderen den Marktzugang erschwert. Denken Sie an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ein klassisches Handelshemmnis. Sie mit der Haushaltsabgabe finanzieren den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Stellen Sie sich vor, was man für Geschäfte machen könnte, wenn es den nicht geben würde. Ja, also das heißt, also ein klassisches Handelshemmnis, was wir haben. Sie können sogar so weit gehen, dass die gesamte öffentliche Kulturförderung, zumindest soweit es dann eine ökonomische Konkurrenz gibt, ja, letztendlich ein Handelshemmnis ist. Und was heißt das im Moment für uns ganz praktisch in diesen Verhandlungen? Wir müssen das auch sehen. Letztendlich hat es eigentlich mit den Freihandelsverhandlungen mit Kanada begonnen und jetzt geht es mit den Vereinigten Staaten weiter. Und deswegen sind wir, wenn Sie so wollen, in dieser Auseinandersetzung Neulinge. Früher waren der Kultur- und Medienbereich ausgenommen bei diesen Verhandlungen. Das heißt also, man hat ihn nicht in den Fokus hineingenommen, aber die Welt ändert sich. Wir sind nicht mehr ausgenommen. Die Vereinigten Staaten haben sehr deutlich erklärt, dass sie im Bereich Kultur und Medien einen Regulierungsbedarf sehen. Sie wollen stärker auf den europäischen Markt. Sie sehen es als ihren zweitwichtigsten Exportmarkt, Kultur und Medien, als zweitwichtigsten Exportmarkt der Vereinigten Staaten. Und sie wollen eben, dass diese Handelshemmnisse, von denen ich gesprochen habe, dass sie fallen. Fallen, damit einige wenige große multinationale Unternehmen sich im Kulturbereich letztendlich breit machen können. Also das sind auch jetzt schon Unternehmen, die jetzt nicht an der Armutsgrenze heranschleifen. Nehmen Sie zum Beispiel so eine Struktur wie Amazon. Für Sie ist natürlich die Buchpreisbindung letztendlich ein wirkliches, unmittelbares Handelshemmnis. Weil die könnten die Bücher nämlich in einer großen Stückzahl ankaufen und wenn sie sie auch günstig weiterverkaufen dürften, würde es innerhalb kürzester Zeit den lokalen Buchhandel in Deutschland, aber ich glaube in vielen anderen Ländern, letztendlich auch nicht mehr geben. Und wir haben das große Problem mit der Gleichbehandlung. Wenn also dieses Freihandelsabkommen umgesetzt wird, müsste zum Beispiel dort, wo Förderung betrieben wird, wirklich auch Gleichbehandlung organisiert werden. Stellen Sie sich vor, wie sollen wir das machen im Bereich der Kulturförderung? Was würde das denn letztendlich bedeuten, wenn wir das versuchen würden, diese Gleichbehandlung zu organisieren? Wir könnten nicht alle gleich behandeln, nicht jeder, der auf den Markt kommen würde, kann dieselben Subventionierungen bekommen. Das würde entweder dazu führen, dass wir sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen, was ich glaube, dass wir das nicht tun würden, oder eben wir lassen es ganz sein mit der Kulturförderung. Also eine originäre Gefährdung in unserem Bereich. Dann gibt es natürlich die Idee, eigentlich ist der zumindest audiovisuelle Bereich doch eigentlich von den Verhandlungen ausgenommen, weil die Franzosen sich dafür sehr stark gemacht haben. Wir sind ihnen so nebenbei dafür auch wirklich dankbar, dass sie das gemacht haben. Sie haben das nämlich quasi mit Gewalt gegen die eigene, gegen unsere Bundesregierung gemacht, dass sie sich also eben dafür eingesetzt haben, dass im Bereich der audiovisuellen Medien eine Ausnahme gemacht wird. Audiovisuelle Medien, das würde bedeuten, zum Beispiel öffentlich-rechtlicher Rundfunk, aber auch zum Beispiel E-Books, aber auch zum Beispiel die Filmwirtschaft. Aber was versuchen jetzt die Amerikaner? Sie versuchen jetzt die UN-Handelsklassifikation zu verändern. Da läuft zum Beispiel bisher der öffentlich-rechtliche Rundfunk eben als audiovisuelles Medium. Und das soll in Telekommunikation umgeändert werden, weil in dem Moment, wo es eben kein audiovisuelles Medium mehr ist, ist sie von dieser Vorbehaltsregelung letztendlich nicht mehr erfasst. Wir befürchten auch, dass diese Vorbehaltsregelung sowieso nicht dauerhaft erhalten werden kann, weil einfach der Druck der Vereinigten Staaten in diesem Bereich so groß ist und unsere Interessen, das müssen wir vielleicht hier auch nochmal sagen, weil wir haben natürlich auch Interessen. Es sind ja auch unsere Unternehmen, die enormen Druck machen und sagen hier, ihr müsst zu diesem Freihandelsabkommen kommen, damit wir unsere Automobile besser in den Vereinigten Staaten verkaufen können und damit wir unsere chemischen Produkte besser in den Vereinigten Staaten verkaufen können. Und deswegen stehen wir ja auch so unter solchem letztendlich massiven Druck, dass ich nicht davon ausgehen kann, dass diese Vorbehaltsregelung dauerhaft Bestand hat. Wir sind in einer schwierigen Lage, das wurde eben ja auch gerade angesprochen, weil es gibt auch Politikerinnen und Politiker der Bundesregierung, die für eine vollständige Bereichsausnahme für den Kultur- und Medienbereich sich einsetzen. Zum Beispiel die Kulturstaatsministerin gehört dazu, die sagt, also der Kultur- und Medienbereich muss vollständig ausgenommen werden. Sie sitzt ja, zumindest optisch gesehen, eine Etage über der Bundeskanzlerin im Bundeskanzleramt. Aber wir müssen natürlich realistisch sein. Das ist optisch schön, aber von den Machtverhältnissen glaube ich doch nicht wirklich so durchdringend. Es sieht nicht danach aus, als würden diese Politikerinnen und Politiker sich durchsetzen. Und ich bin absolut einer Meinung. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, dass wir uns nicht auseinanderklamüsern lassen und sagen können, also wenn ihr es schafft, diesen oder jenen Bereich außen vor zu lassen, dann ist das auf einmal ein gutes Freihandelsabkommen. Weil ich möchte also ausdrücklich der Kritik hier am Tisch auch zustimmen, die sagen, selbst wenn der Kultur- und Medienbereich morgen ausgenommen wird, ist das immer noch kein demokratisches Freihandelsabkommen, sondern es ist ein Freihandelsabkommen, was wirklich in die Irre führt. Und deswegen finde ich, sollten wir alles gemeinsam dafür tun, damit es nicht realisiert wird.